Mit 16 wollte ich einen Kumpel in Salzhausen besuchen. So ein Ravensnitz nach Salzhausen, das sind irgendwie 5 bis 10 Kilometer. Aber ich habe gesagt, ich gehe das in gerader Linie. Bin ich einfach gerade nach Salzhausen gegangen. Quer durch die Felder, durch die Bäche, wurde noch von starken, also jungen Teenager-Kühen auf der Weide gejagt und kam komplett durchnässt bei meinem Kumpel zu Hause an. Die Mutter macht die Tür auf und sagt, bist du bescheuert, was denn mit dir nicht in Ordnung? Ich war voll mit so Weizenkörnern. Und da habe ich gemerkt, ja, das hat eigentlich schon sehr viel gezeigt, was so los ist bei mir, diese Aktion. Und irgendwann sitzt man dann wieder im Büro und guckt so morgens in den Sonnenaufgang, der dann irgendwann um 8:30 kommt und denkt sich, boah, was machst du hier eigentlich, ey? Das ist ja genau das, was daraus resultiert. Erstmal war die Idee da und man hat angefangen daran zu glauben und irgendwann den ersten Schritt gemacht und plötzlich ist das Realität.
Guten Tag und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und ja, es ist auch ein neues Jahr gestartet. Wir haben 2026, es liegen neue Möglichkeiten, neue Begegnungen, neue Momente vor uns, die uns mit Sicherheit prägen werden und einige davon werden uns in guter Erinnerung bleiben. Da bin ich mir sehr sicher. Das Jahr hat hier in Hamburg schon außergewöhnlich begonnen. Wir haben richtig, richtig viel Schnee. Und zwar so viel Schnee wie bestimmt seit 15 Jahren nicht mehr. Es herrscht eine ganz besondere Stimmung, weil dein Radius sich dann doch verringert, wenn es erstmal darum geht, dass du den Weg zum Supermarkt vernünftig bewältigst, das Auto eigentlich am liebsten stehen lässt und mal guckst, dass du sicher über die Straße kommst und auch, ob die Nachbarn vielleicht gerade was brauchen, die nicht mehr so mobil sind und dir gegenseitig ein bisschen hilfst. Eine sehr schöne Stimmung ist das. So ein bisschen, als hätte das neue Jahr noch gar nicht begonnen, als würden wir uns immer noch in dieser Übergangs-, in dieser Zwischenphase befinden. Aber das tun wir nicht. Es hat jetzt etwas Neues begonnen. In der heutigen Folge geht es deshalb auch um Veränderung. Ich habe jemanden zu Gast, und zwar Björn Zsiambor. Der erzählt davon, wie er sein Leben verändert hat in der jüngeren Vergangenheit, wie er es in diesem Jahr weiter verändern möchte, vielleicht irgendwann dahin, dass er seine Festanstellung so nicht mehr braucht und seine Leidenschaft für das Draußensein, das Wandern, vor allem das Wandern weiter Wege, dass er mit der sogar seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Björn war im Freiraus-Podcast schon zu Gast mit seiner Ex-Freundin Annika. Da haben die beiden erzählt vom Pacific Crest Trail, dem wahrscheinlich berühmtesten Fernwanderweg der Welt. Auf dem waren die beiden unterwegs und du kannst diese Folgen dir im Archiv natürlich noch einmal anhören. Ich werde die auch noch mal verlinken in dem Newsletter, der den Freiraus-Podcast begleitet, der immer am Sonntag erscheint und weiterführende Links und Infos zu den Themen aus dem Podcast beinhaltet, sowie weitere Inspiration und Impulse für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Abonnieren kannst du den Newsletter, wenn du das noch nicht getan hast, unter christoförster.com/frei-raus. Über die Monate auf dem Pacific Crest Trail hat Björn jetzt auch sein erstes Buch geschrieben. Das heißt 7 Millionen Schritte auf dem Pacific Crest Trail als Thru-Hiker von Mexiko nach Kanada. Erscheint in 3 Tagen, also sehr, sehr bald. Björn hat mit Annika vor einigen Jahren auch ein kleines Start-up gegründet. Auch davon wird er in dieser Folge erzählen, sowie von ja, vielen weiteren kleinen Schrauben, an denen er dreht, um irgendwann einmal sagen zu können, ja, ich mache jetzt diese Draußenliebe, meine Leidenschaft für Outdoor, für das Wandern, die mache ich zu meinem Job. Und trotzdem gibt es in dieser Folge keine fertigen Lösungen, denn auch Björn ist noch auf seinem Weg. Aber gerade das finde ich so interessant. Und ich glaube, da steckt ganz viel Inspiration drin, die uns, egal was wir gerade so vorhaben, egal wie groß, wie klein unsere Träume sind, das, was wir verändern wollen in diesem Jahr oder überhaupt von jetzt an, was uns helfen kann, das zu tun. Wir müssen nicht immer gleich alles, was ist oder was war, über den Haufen werfen und komplett neu anfangen. Wir können auch erstmal ausprobieren. Nebenher, ich habe ja Anfang des vergangenen Jahres die Try-Day-Serie, dieses Format gestartet, wo ich immer einen Tag in der Woche mir genommen habe, um etwas zu machen, das ich entweder noch nie oder so, noch nie oder lange nicht mehr gemacht habe. Das habe ich bis in den Sommer hinein getan und dann in der Sommerpause des Podcasts unterbrochen. Danach habe ich den Anschluss nicht mehr gefunden, habe ich dieses Format nicht weitergeführt bis dato. Und ich werde auch jetzt nicht ankündigen, dass es an einem bestimmten Datum wieder losgeht. Das halte ich mir noch offen. Aber dass ich diesen Anschluss da verpasst habe und da nicht wieder reingekommen bin, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie hilfreich das ist, wirklich zu sagen, pass auf, ich mache etwas, ich verändere etwas regelmäßig, immer. Einmal die Woche mache ich etwas oder ich mache etwas einmal im Tag, ich mache etwas einmal im Monat. Da wirklich eine Struktur, einen Rhythmus reinzubringen, so eine Art Regel aufzustellen, eine Challenge und zu sagen, ich mache das wirklich immer, egal was dann auch dazwischen kommt. Dann kann das sehr gut funktionieren. Und es muss nichts ganz Konkretes sein, wo ich weiß, wo ich hin will. Da haben wir viel in der vergangenen Folge schon drüber gesprochen, dass wir auch ohne konkrete Ziele offen sein können, manchmal offener sein können für etwas Neues, was auch immer das dann ist. Wir können aber durchaus ausprobieren, um herauszufinden, welcher Pfad uns denn besonders gut gefällt und auf welchem wir uns besonders wohlfühlen. Und manchmal führen die Pfade ja auch dann wieder auf einen anderen Weg und wir kommen irgendwo wieder auf einer Route raus, die wir so gar nicht auf dem Zettel hatten. Manchmal gucken wir auch nur rein in den Pfad, stellen fest, nee, ist nichts und gehen wieder zurück, aber das ist ja das Schöne am Entdecken. Ich wünsche dir viel Freude mit dem Gespräch mit Björn, das ich erst vor 3 Tagen mit ihm geführt habe. Bevor wir reingehen, atmen wir aber noch einmal kurz durch. Neues Jahr, neue Chance, neue Möglichkeiten, auch Routinen zu entwickeln. Im Schnitt hat eine Studie aus London gezeigt, dauert es 66 Tage, bis du eine neue Routine etabliert hast. Die Spannweite ist aber groß und reicht von 18 bis zu über 250 Tagen. Es kommt dabei vor allem darauf an, ob du das, was du neu etablieren möchtest, wirklich täglich tust. Jeden Tag, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du das wirklich dauerhaft etablierst, enorm. Und ich habe heute eine Idee für dich, die wie gemacht ist für so eine tägliche Neuerung, und zwar das Schlafen zu verbessern. Wir schlafen ja nun mal im besten Fall jede Nacht. Und deshalb solltest du größten Wert darauf legen, dass du auch wirklich auf einer richtig, richtig guten Matratze schläfst. Ich schlafe jetzt seit einiger Zeit auf einer Matratze von Emma und bin wirklich schwer begeistert von der. Du bekommst aktuell bei Emma viele Produkte bis zu 50% reduziert. Du kannst die nicht nur 66 Tage kostenlos testen, die Matratzen von Emma, sondern sogar 100. Die wird dir kostenlos geliefert, die Matratze. Wenn sie dir nicht gefällt, wird sie auch kostenlos wieder abgeholt. Du hast also null Risiko und eine große Chance, dass du nach 66 Tagen oder dann vielleicht auch 100, vielleicht sogar schon nach 20, wirklich eine neue Schlafroutine etabliert hast. Du bekommst bei Emma auch Kissen, Matratzentopper, Betten und vor allem ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie gesagt, es ist gerade einiges drastisch reduziert bei Emma und mit dem Code frei raus bekommst du weitere 5% auf das komplette Sortiment. Also guck unbedingt mal vorbei auf emma-matratze.de. Da findest du alles, was es gibt von Emma und vergiss nicht, den Code frei raus einzugeben, denn dann gibt's weitere 5% Rabatt. Björn, moin.
Moin.
Frohes neues Jahr.
Ja, frohes neues.
Wir saßen vor einem Jahr, auch Anfang des Jahres, zusammen,
weil
du dabei warst beim Freiraus Neujahrscamp.
Das war tatsächlich am 2. oder 3. Januar, ne? Das war das allererste Wochenende, ja.
Ja.
Stimmt.
Wie hast du das in Erinnerung, den Start in das Jahr?
Ja, super schön. Also ich war ja eigentlich so als Support dabei, wenn du dich mal zurückziehen musstest, irgendwie Gedanken klären, so gucken müssen, was in der Gruppe passiert. Hab das Ganze dann so ein bisschen mit moderiert und begleitet und das war echt eine schöne Erfahrung. Also ich war echt überrascht, wie gut sich die Leute so verstanden haben, wie auch die Location an sich, dieses sehr entspannte Yoga-Retreat da mitten auf dem platten Land in MacPom, das hat wirklich für so einen ganz entspannten neuer Start gesorgt. Also es hat auch mir tatsächlich ziemlich gut getan. Ja,
ja, total. Ich habe das auch in sehr guter Erinnerung, auch dass du dabei warst. Total gute Entscheidung, also von dir und von mir.
Ja.
Ja, das war toll. Interessant ja auch jetzt mal zu schauen, jetzt genau ein Jahr her, ne? Jetzt steht wieder ein Jahresbeginn an. Wie gehst du in dieses Jahr oder wie guckst du darauf, wie du ins letzte Jahr gegangen bist? Was ist passiert seitdem? So, wie hast du dich verändert? Wie hat sich das verändert, was jetzt vor dir liegt?
Ja, es ist ganz, ich bin ins letzte Jahr gegangen mit viel Unsicherheit, was das Jahr so bringen wird, weil viele Projekte gerade angefangen hatten zu laufen. Und habe das Jahr abgeschlossen mit dem Ergebnis, dass ich eigentlich viel zu viel an allen Projekten gearbeitet habe und mich jetzt auf dieses Jahr unfassbar doll freue, weil ich sehr viel draußen machen werde. Also ich habe letztes Jahr nur mit Arbeiten verbracht und eigentlich der Urlaub, wenn ich Urlaub gemacht habe, war es mit Guiding, hatte es mit Guiding zu tun und war dadurch auch Arbeit, auch wenn es draußen war, aber auf eine Gruppe oder auf mich selbst oder auf meine Eltern aufzupassen, wenn man mit dem Fahrrad die Alpen überquert und die Route navigieren muss, das ist immer irgendwie Arbeit. Und ich freue mich dann drauf, dieses Jahr sehr viel draußen mit mir oder mit Freunden zu verbringen, ja, in Schweden, in Australien, in den USA hoffentlich auch wandern zu gehen. Also ich habe ja sehr viel Lust auf dieses Jahr. Dieses Jahr wird dann geerntet.
Wie machst du das, wenn du in ein Jahr gehst? Ist das wirklich so bewusst? Jetzt beginnt ein neues Jahr. Jetzt mache ich mir Gedanken, wie soll das Jahr für mich aussehen? Oder gehst du eher so?
Nee, eigentlich gehe ich so. Aber ich sehe dann halt, wie Leute ihr Jahr reflektieren und überlege dann für mich selbst tatsächlich auch so ein bisschen, ja, wie geht's mir denn jetzt? Und eben so, wie ich es gerade beschrieben habe, ist es dann für mich vorgestern gewesen, dass ich so überlegt habe, ja, das war schon ein ganz schön knackiges Jahr und darf dann jetzt halt entspannter beginnen. Also ich schließe jetzt nächste Woche vier Projekte, glaube ich, gleichzeitig laufen.
Als Bauingenieur, Bauleiter, richtig, der du ja bist.
Richtig.
Als so der du arbeitest.
In der Projektleitung bei einer Konzertsaalsanierung irgendwie reingerutscht. Also wie es leider so oft passiert. Nicht leider, wie es dann so oft passiert. Also ich saß 2024 im Januar, kurz vor der Kündigung. Also ich wollte nicht mehr und dann stand mein Kollege im Büro und sagt, du hier, Konzertsaalsanierung, hast du Lust einzusteigen? Und da habe ich gesagt, boah, ey, muss ich erstmal eine Woche drüber nachdenken, du. Und weil das da schon, ja, ein knackiges Projekt war. Das ist ein sehr teures Projekt, aber es ist das größte Projekt, was ich jemals gemacht habe in meiner Karriere. Und dann habe ich nach einer Woche gesagt, Konzertsaal macht man halt nicht jedes. Das ist, naja, komm, ich mach mal mit. So, und dann sind wir jetzt halt nächste Woche Samstag ist das Eröffnungskonzert mit Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und wem nicht alles. Und
seid ihr fertig?
Noch nicht. Also ich hoffe am 10. Also mein Plan ist, am 10. ins Baubüro meinen Anzug reinzutragen morgens und den dann abends auch anzuziehen, ja. Ja, aber das ist dann am 10. fertig. Am 9. kommt mein Buch endlich raus, was ich letztes Jahr geschrieben habe. Ja, ich hatte Leppi und ich habe noch eine Weiterbildung zum erlebnispädagogischen Teaminstructor gemacht. Und das heißt, von vier Projekten sind dann drei endlich zum Abschluss gekommen und ich habe dann in Anführungsstrichen nur noch Leppi nebenbei und bin froh, wenn es dann wieder ruhiger wird und man sich auf eine Sache konzentrieren kann und nicht mehr vier.
Ja, was für ein Start auch jetzt in dieses Jahr dann, ne? Mit dem Eröffnungskonzert und dann mit dem Buch. Ich konnte dich ja bislang immer hier im Podcast ankündigen als endlich mal jemand, der nicht jetzt hier was anzukündigen hat, weißt du, kein Buch, kein Film, keine Werbung machen muss für irgendwas. Ja. Die Zeiten sind jetzt vorbei. Als du das letzte Mal hier zu Gast warst, warst du mit Annika da und ihr habt über den Pacific Crest Trail gesprochen.
Ja.
Da haben wir zwei Folgen sogar gemacht, weil wir ein langes Gespräch hier geführt haben über euer Erlebnis da. Können wir auch gleich nochmal kurz aufgreifen. Und über diese Wanderung auf dem Pacific Crest Trail hast du jetzt ein Buch geschrieben, was jetzt erscheint. Ich habe das auch durchaus so ein bisschen mitverfolgt, die Entstehung dieses Buches, weil ich damals in Kontakt gemacht habe ja zum Malik Verlag und freue mich total, dass das jetzt rauskommt. Also du natürlich noch mal viel mehr, noch was ganz anderes, wenn du da dein erstes Buch in der Hand hältst. Aber ja, bin auch selbst gespannt, das dann lesen zu können und in der Hand halten zu dürfen.
Bin auch gespannt, wie es den Leuten gefällt und wie, also es ist dann ja immer so eine Sache. Aber ich habe bisher vom Probelesen her, waren schon nette Stimmen dabei. Also ich hoffe, dass ich so dem gerecht werden kann, was ich eigentlich vorhatte. Also dieses Gefühl und diese Passion für diesen Trail rüberzubringen. Dementsprechend bin ich gespannt auf die ersten Feedbacks, ja.
Ich freue mich trotzdem auch mit dir heute hier als jemand zu sprechen, der jetzt nicht ein hochdekorierter Buchautor ist, der schon lange irgendwie in diesem Business ist, sondern irgendwie ein normaler Typ, der einen Job hat,
ja,
so, aber irgendwie auch struggelt mit diesem Job, mit diesem Leben, nur immer einen Job zu machen, um Geld zu verdienen, der Blut geleckt hat am draußen sein und irgendwie versucht, das alles unter einen Hut zu kriegen, hin und wieder aber auch merkt, alles unter einen Hut geht auch nicht und dann seine Wege sucht, da rauszukommen, ohne jetzt die perfekte Lösung schon fertig zu haben und sagen, ich habe es geschafft, ich habe es so und so gemacht. Ich glaube, dass sich da ganz viele Leute wiederfinden können.
Das glaube ich auch. Genau, ich bin echt nur ein stinknormaler Typ, der einfach Bock hat, Sachen zu machen. Und entweder finden die Sachen draußen statt. Ich habe aber für mich gemerkt, in diesem Beruf, mit dem ich dann auch gestruggelt habe, weil sehr starke Beanspruchung der Psyche mit 60-Stunden-Wochen, das war dann irgendwann, habe ich gemerkt, okay, das ist nicht mein Leben. Ganz viele andere Kollegen, die haben das als normal angesehen und haben das auch durchgezogen, kamen damit klar. Und man stellt sich die Frage, warum komme ich damit nicht klar? Und dann fällt dir irgendwann auf, ja, das liegt daran, es liegt gar nicht daran, dass du es nicht gerne machst. Ich habe nämlich mit meinen Eltern ein Haus renoviert, 2015. Und mit meinem Bruder zusammen so. Ein Altbau in Lüneburg. Und da habe ich gemerkt, ich kann ganz einfach von Freitag bis Sonntag auch durcharbeiten, noch nach dem regulären Job. Und das tut mir überhaupt nicht weh. Und da habe ich realisiert, ja, das liegt daran, dass es mein Projekt ist, mein eigenes Projekt und nicht das Projekt, was ich für irgendwen anders erfülle, wo ich auch für mich ein Ergebnis sehe. Ich habe daraus dann realisieren können, okay, das Ergebnis bei der Arbeit reicht mir nicht, weil es irgendwie, ich erfülle dann nur eine Aufgabe und habe dann für mich herausgefunden, ich brauche eigene Projekte. Ja, und so ist es dann entstanden und dann habe ich halt überlegt, worauf hast du Bock? So, ich kann mir nicht jedes Jahr ein Haus kaufen und das renovieren, das funktioniert leider nicht mehr.
Ein schönes Geschäftsmodell.
Ist ein schönes Geschäftsmodell, aber das ist leider, da braucht man dann auch ein gewisses finanzielles Polster und dann muss man es auch Vollzeit machen und das war mir dann, da war ich dann nicht so risikofreudig. Geht mit Sicherheit immer noch, wenn man findig ist, aber ich mag halt Outdoor und dann fing das eben an, dass man sich da einfach angefangen hat reinzufuchsen, angefangen hat irgendwie dich zu nerven unter anderem, hey yo, ich möchte auch mal was erzählen und so kam das Ganze dann irgendwie ins Rollen und das ist mit den meisten Dingen so, ist mir mittlerweile aufgefallen, wenn ich eine Passion für was habe und damit anfange, irgendwann rollt's. Man muss halt erstmal anfangen. Das ist so die Essenz, die ich daraus gelernt habe, egal mit was. Also ist jeder erste Stein auf der Baustelle wird irgendwann gelegt und dann fängt das Ding an und genauso ist das mit allen anderen Projekten im Leben auch.
Wieso Autor? Also du, sag mal, auch schwer manchmal zu sagen, ne? Wo fing das jetzt an oder warum habe ich diese Passion? Du hast die. Kannst du dir erklären, wo die herkam oder kommt? Also ist die irgendwo angelegt bei dir oder gab es so ein Erlebnisse, die dazu geführt haben, so ey, das ist mein Ding?
Ich weiß eben noch, wie ich als Kind im Schulbus saß und der Schulbusfahrer an der Wetzener Kreuzung angehalten hat, wo kein Schulbus anhält. Und der hat mitten, also ne, überall Felder, die Kreuzung ist mittlerweile auch ein Kreisel, es ist einfach flaches Land, Felder, so Lüneburger Heide. Und dann steigt so ein schwarz gekleideter Typ ein und erzählt dem Busfahrer was und setzt sich hin und der Bus fährt weiter. Und ich gehe nach Hause und sag zu meiner Mutter, du Mama, da ist so ein schwarzer Typ eingestiegen da, mit so einem komischen Hut und der durfte umsonst fahren und da war auch gar keine Bushaltestelle. Und dann sagt sie, ja, das war bestimmt ein Wandergeselle. Dann hat sie mir das erzählt, die gehen so 3 Jahre und einen Tag durch die Welt und lernen neue Sachen und da habe ich dann, das fand ich total interessant, diese Idee, lange unterwegs zu sein, so ungebunden unterwegs zu sein, das hat mich dann immer fasziniert. Dann ist man irgendwann mal fernwandern gegangen in Schweden.
Du hast schon gesagt, du, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, du bist Lüneburger Heide, plattes Land, auf dem Dorf. Da spielt ja mit Sicherheit auch sowas rein wie die Sehnsucht nach der großen Welt da draußen ein Stück weit, oder?
Ja.
Gepaart mit gerne draußen.
Also es hat mich
viel draußen.
Mir ist tatsächlich letztens eine lustige Geschichte eingefallen, die mir gar nicht so aufgefallen ist, bis ich sie irgendwann nochmal, also dass die bekloppt war, die Geschichte. Ja, die große Welt da draußen. Als Kinder war es total toll, erstmal das Dorf zu erkunden. Wir haben viel Wald drumherum, dann den Wald immer weiter zu erkunden. Das haben wir immer super gerne gemacht als Kinder. Nur für manche hörte dann irgendwann dieses Erkunden auch auf und für uns ging das immer weiter. Ich habe dann irgendwann mal, das passt so ganz gut zu deinem Feld. Mit 16 wollte ich einen Kumpel in Salzhausen besuchen. So ein Ravennips nach Salzhausen, das sind irgendwie, 5 bis 10 Kilometer. Aber ich habe gesagt, ich gehe das in gerader Linie. Und dann bin ich vom Aussichtspunkt, von wo aus man nach Salzhausen gucken kann, von Raven aus, das ist so ein bisschen auf dem Berg, bin ich einfach gerade nach Salzhausen gegangen. Quer durch die Felder, durch die Bäche, wurde noch von starken, also jungen, nicht Geschlechts- oder Teenager-Kühen auf der Weide gejagt und kam komplett durchnässt bei meinem Kumpel zu Hause an. Die Mutter macht die Tür auf und sagt, bist du bescheuert, was denn mit dir nicht in Ordnung? Ich war voll mit so Weizenkörnern. Und da habe ich gemerkt, ja, das hat eigentlich schon sehr viel gezeigt, was so los ist bei mir, diese Aktion. Und ich war für mich vollkommen normal, nur die Mutter ist total ausgeflippt. Ein Gruß an Regine. Und das hat eigentlich schon gezeigt, dass da irgendwo so der Drang nach mehr immer ist. Dann fand ich es einfach interessant, irgendwie, dann fing ich an, so ein Fernwandern kam dann auf, so die Idee, so in Schweden der Bohusläden, da hat man damals eine E-Mail an so einen Typen geschrieben, der den mal gegangen ist und der hat einem dann das kopierte Kartenmaterial als JPEG geschickt, weil es halt kein Maps gab, gar nichts, keine, das war so 2009.
Hast du die Schule schon fertig
gehabt? Da war meine Ausbildung durch. Ich war mit der weiterbildenden Schule sogar durch. Also ich war kurz vorm Studium.
Was hast du gelernt?
Dachdecker.
Dachdecker. Ja. So, Moment. Jetzt war da der Typ mit dem schwarzen.
Ja, genau. Und dann da hatte ich Outfit. Echt so lange überlegt, ja, ich will auch auf Walz gehen. Hab's aber nie gemacht. Ja, nie ergriffen die Chancen. Ja, das hat mich dann auch immer gewurmt. Und dementsprechend kam dann das Fernwandern tatsächlich in den Fokus, ja. Und dann sind wir dann nach dieser weiterbildenden Schule, das war die Fachhochschulreife, dann konnte ich danach studieren gehen. Dann sind wir nach Schweden, sondern wollten da dann fernwandern und das ist so ein totales Debakel gewesen, weil natürlich keine Ahnung gehabt, 25 Kilo, eine Axt dabei und all so ein Mist und nach 3 Tagen abgebrochen und nur noch irgendwo gezeltet. Und das hat dann tatsächlich die ganze Zeit an mir genagt und ich wollte da immer, ich wusste ja, dass es gut für mich ist. Irgendwie tief in mir drin. Das hat mich immer verfolgt. Dann saß ich aber im Studium, hab immer nur gelernt und dann kam irgendwann der nächste Urlaub in Schweden, da war es schon besser, da war dann schon nur 15 Kilo Gepäck. Tat auch zwar einiges weh und dann kam das immer mehr ins Rollen und mich hat halt schon immer fasziniert, so von A nach B zu gehen. Dann war ich in der sächsischen Schweiz beim Kumpel auf der Hochzeit und mir die sächsische Schweiz mal angeguckt, oh, dann ist das schön und so eine Orte haben wir hier in Deutschland und dann man müsste mal einen Weg von Flensburg bis einmal quer durch Deutschland finden, sage ich. Nachgeguckt, oh, gibt's ja, E1, Fernwanderwege. Oh, ja. Fernwanderwege. Und dann kommt man natürlich irgendwann dann auch auf die USA, auf den PCT und dann denkt man sich, ah ja, die Wildnis. Und dann kam das einfach ja wie der erste Schritt, ne? Ich glaube, der erste Schritt war damals mit 16 auf dem Weg nach Salzhausen. Und dann kam das halt ins Rollen, ja.
Was war denn der nächste Schritt, also der erste richtige Fernwanderweg? Weil du hast gesagt, Fernwanderwege E1 müsste man mal. Bist du den gegangen? Nee, ne?
Nee, nur in Abschnitten.
Ja.
Ja, was war denn der erste? Weiß ich gar nicht.
Also ich kann mich erinnern, dass wir zum ersten Mal Kontakt hatten, war bis zu an der Ostsee lang gelaufen. So, ich meine, aber da warst du doch auch schon auf dem Jakobsweg
gewesen. Da bin ich schon den Jakobsweg gelaufen, richtig.
War das der Jakobsweg so der erste längere
Weg am Stück? Das war der erste richtig lange Weg am Stück, würde ich sagen. Mit 4 Wochen davor waren es immer 2-wöchige Urlaube, ja. Mehr hat mein Job gar nicht hergegeben. Also mehr als 2 Wochen Urlaub am Stück gab es einfach nicht. Das war der erste lange Weg, der Jakobsweg, ja. Mit 16 das Buch von H.P. Kerkeling, das habe ich verschlungen als Teenager. Auch da wieder dieser Faszinationsgedanke, auch Herr der Ringe, dieses lange Wandern, das hat mich auch so total abgeholt. Also einfach diese Idee, so lange irgendwie zu gehen. Und das ist dann total in Vergessenheit geraten bei mir. Und irgendwann mein bester Kumpel, der rief mich irgendwann mal abends an und sagt, du, ich habe mich von meiner Freundin getrennt, ich habe meinen Job gekündigt. Ich gehe jetzt einen Jakobsweg.
Klassiker.
Und ich so, krass, okay. ja, stimmt, den gibt's ja. Total vergessen. Und dann hatte ich eben diesen Struggle in meinem alten Job und dann saß ich damals im Camper auf Wismar, auf Insel Pöhl bei Wismar im Winter und also ich bin halt mal rausgefahren. Mein Kollege auf der Baustelle hat gesagt, so, du machst jetzt mal ein paar Tage frei, Kumpel. Du haust jetzt mal ab hier, weil ich war vollkommen am Ende, also kurz vorm Durchdrehen. Und du verschwindest jetzt mal ein paar Tage und dann sind wir da nach Wismar gefahren. Und dann saß ich da total verzweifelt in dem Van und sagte Annika, ja, vielleicht ist es ja besser, wenn du den Jakobsweg gehst. Und dachte ich, ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Ja. Dann habe ich die Baustelle fertig gemacht, den Abschnitt. Bin zu meinem Chef gegangen, habe gesagt, so hier, das sind meine Stunden von der Baustelle und lass mal schön dein Geld stecken, ich will jetzt frei haben. Und das hat er auch gemacht, ja. Und dann bin ich dann eben den Jakobsweg gegangen und habe gemerkt, also als ich dann in Santiago war, habe ich gemerkt, oh ja, da geht noch mehr. Also das hat funktioniert. Also ich hatte dann auch leichtere Ausrüstung, also viel aus den USA abgeguckt, dann selbst Rucksack genäht und einfach so ein bisschen mich mit dem Zeug beschäftigt. Und dann bin ich im nächsten Jahr, in 2 Wochen allerdings, von Lübeck nach Polen gegangen. Und das waren dann immer so Wege, zu denen ich einen Bezug hatte. Weil meine Eltern haben in der Nähe bei Greifswald, haben sie so ein ganz kleines altes Bauernhäuschen. Und ich habe so gedacht, ja, ich studiere, weiß ich wohne in Kiel, ich habe in Lübeck studiert. Man ist super oft in Greifswald und das ist ja alles eine Küstenlinie, das mal abzugehen. Und bin ich den E9 dann gegangen bis zur polnischen Grenze. Das war auch eine super schöne Wanderung. Ein bisschen einsam fand ich es tatsächlich. Also ich habe es lieber so mit Leuten um mich rum. Aber es war, ja, war ein Traum, war saukalt. Es war richtig, richtig kalt. Und dann 30 Kilometer am Tag geschrubbt, so untrainiert. Also nach dem Jakobsweg hat ja ein bisschen gedauert, ein Jahr fast. Dann habe ich das viel gemacht auch während Covid. Wir haben dann einfach, bin dann mit meinem Bruder von Kiel nach Lüneburg. Einmal von meinem Wohnort zu meiner Heimatstadt, in deren Umfeld ich groß geworden bin.
Ihr seid mit dem Rad auch um Schleswig-Holstein rumgefahren. Ne? In der Zeit, da haben wir mal drüber gesprochen. Genau. Also fiel dies von der Haustür dann los.
Richtig, da haben wir einmal Schleswig-Holstein, als der Lockdown war und Schleswig-Holstein abgesiegelt, haben wir geguckt, ob auch die Grenzen wirklich zu sind. Haben wir dann oben die A1 gesehen, wie sie nach Dänemark mit Baken gesperrt war. Und wenn man sich das heute so vorstellt, ne? So,
ja,
ganz total. Verrückt. Und haben einfach so eine Sachen gemacht, die mich tatsächlich auch sehr näher gebracht haben an die Orte. Also es ist ein wunderschönes Gefühl. Ich fahre so oft über die Elbe. Und oftmals mit dem Auto, mit dem Zug. Ne? Man fährt da andauernd rüber. Aber wenn man da einmal mit eigener Körperkraft angekommen ist, zu Fuß oder mit dem Fahrrad, das ist so ein erhabenes Gefühl. Diesen Riesenfluss, das ist ein wunderschöner, riesiger Fluss. Den dann zu sehen, das ist ein ganz anderes Erlebnis und ein ganz anderes Gefühl auch für den Ort. Das ist ja dieser altbekannte Spruch, ne? Der Weg ist das Ziel und das beschreibt für mich eben.
Nur wo du zu Fuß warst, bist du wirklich gewesen, richtig. Hat, glaube ich, Goethe gesagt.
Noch wahrer in dem Zusammenhang. Und das ist genau so. Also ich war jetzt wirklich in Lüneburg. Ich sehe, wie sich die Landschaft verändert, wie schon auf der schleswig-holsteinischen Seite so langsam so ein bisschen sandiger Boden und Heidelandschaften kommen. Gibt es immer wieder Abschnitte. Ja. So, das verstehst du auch nicht, wenn du die Autobahn in anderthalb Stunden runterballerst.
Ja, ich habe das jetzt vor ein paar Wochen gehabt, da bin ich ja einmal so um Hamburg gelaufen, ja. So 100 Kilometer.
Das grüne Band ist das,
wollte ich mal machen, ja. Genau. Grüner Ring ein zweiter grüner Ring, ja. Der so die grünen Bereiche, ne, grünen Bezirke rund um Hamburg verbindet. Und das ist auch abgefahren. Also ganz auch ein anderes Gefühl für Distanzen kriegst du ja so, ne? Ja. Wenn du dann nämlich von A nach B mit dem Auto fährst, denkst du, ich bin hier auch gelaufen, bin ich ja vorbeigekommen, krass.
Ja, alles, ja. Ich sehe immer wieder diese eine Kreuzung in Ottensen. Nee, nicht Ottensen, ach da, im Norden von Hamburg, schon Schleswig-Holstein. Da ist so ein China-Restaurant, irgend so ein asiatisches Restaurant. Und da denke ich dann immer dran, ja, hier sind wir mit dem Fahrrad lang gefahren. Unsere ADAC-Karte, wir haben es ja ohne Navigation gemacht, wir haben so eine alte ADAC-Karte dafür genommen. Das ist eine sauhässliche Kreuzung, aber... Das sage ich auch immer wieder.
Es sind ja nicht diese pittoresken Orte, diese Postkartenmotive, die dann besonders sind, sondern Momente entstehen ja aus anderen Sachen. Das sind so Stimmungen, ne? Momente, du verbindest was damit. Und da kann jede noch so dreckige Kreuzung kann irgendwie was Besonderes machen mit dir. Ne? Ja, dann kam der Pacific Crest Trail, über den wir ausgiebig schon gesprochen haben und über den du ausgiebig in dem Buch schreibst, was jetzt erscheint. Das war natürlich dann nochmal eine größere Auszeit, die du auch im Job, und auch darüber haben wir viel gesprochen in dieser Folge oder in den beiden Folgen, gerade in der ersten, wie ihr das gemacht habt, also euch da rausgezogen habt aus dem Job, also ihr, du und Annika, und dann seid ihr wiedergekommen, so, und das ist ja dann oft, fällt man dann richtig in so ein Loch, ne? Also wie kriegst du das dann hin, wenn du sowas erlebt hast und richtig raus warst, da dann wieder weiterzumachen, da wo du aufgehört hast, als du gefahren bist, und das ist auch euch nicht so leicht gefallen.
Nee, wirklich nicht, also das ist die besagte Post-Trail-Depression, wie sie heißt im Hiker-Jargon, die trifft einen schon ziemlich hart und auch unerwartet. Man denkt erstmal, okay, ich bleib verschont. Also wir waren ja dann schön in Mexiko noch 3 Wochen und sind dann ja super schwarz gebrannt fast. Sind wir dann ja nach Deutschland gekommen in den deutschen Winter und erstmal mit der Familie. Und so langsam irgendwann so, sitzt man dann wieder im Büro und guckt so morgens in den Sonnenaufgang, der dann irgendwann um 8:30 kommt und denkt sich, boah, was machst du hier eigentlich, ey? Also ich hatte dann auch erstmal nichts zu tun, weil gerade kein Projekt und boah, und dann sitzt du in der Besprechung und denkst, sag mal, ist jetzt März oder November? Irgendwie ist das immer noch der gleiche Mist, über den geredet wird. Also hat keiner was gemacht oder wie? Und denkst, Alter, boah, ist es wirklich das? Dann fängst du an zu überlegen. Und dann habe ich schnurstracks gesagt, so, ich mache jetzt diese Weiterbildung zum erlebnispädagogischen Teaminstructor. Das will ich seit Jahren machen, du machst das jetzt sofort. Kalender geguckt, da an den Wochenenden, wo die Daten drin sind, da ist nichts. Das so, Anmeldung, jetzt sofort. Und dann gerade
mit welchem Hintergedanken? Also mit gar keinem oder
doch,
schon?
Doch, schon. Also generell hat mich damals sehr dieser Gedanke interessiert. Also ich konnte es nicht studieren, ich hätte es gerne studiert, glaube ich. Und der Gedanke dahinter ist, Pädagogik klingt ja für viele so ein bisschen, naja. Es geht da eher darum, Leuten wieder selbstständiges Denken und Verantwortungsbewusstsein beizubringen. Auch ein Gefühl für sich selbst und die Umwelt beizubringen. Und auch für andere, also Empathie. Und das geht dadurch, dass man die Leute dabei immer bei Übungen, nicht bei Spielen, bei Übungen immer wieder vor ein Problem stellt, was sie dann zusammen mit sich mit anderen lösen müssen und auch mit den Konflikten, die dabei entstehen, klarkommen zu müssen. Und viele finden dabei raus, oh ja, ich bin die coolen außer, wenn man es mit Schülern macht, die coolen aus der Klasse, die scheißen echt meistens ganz schön rein und die dann sind es eher die Stillen von hinten, die eher im Hintergrund sind, die plötzlich eine Lösung haben oder die Kleinen, die am höchsten springen können. Das ist ganz witzig zu sehen und da holst du aus den Leuten nochmal eine ganze Menge raus und bringst anderen Leuten noch ein bisschen Selbstreflexion bei. Das draußen, das Ganze. Draußen, in der Natur, beim Kanufahren, beim Wandern gehen. Und gleichzeitig habe ich aber auch gelernt, bei einer sehr spannenden Exkursion in den Sarek-Nationalpark und auch an mir selbst in der Sierra Nevada, in der Gruppe, wie schnell Gruppenspannungen entstehen können und wie man damit umgehen kann. Das wollte ich unbedingt besser verstehen. Hab damals aber noch nicht gewusst, dass es am besten dadurch passiert, dass ich mich selber besser verstehe. Das war so der Kasus Knacktus, der ausschlaggebende Punkt bei dieser Weiterbildung. Das war ganz spannend. Und die ging dann halt ein Jahr, ne? Also ich hatte mich da angemeldet. Annika hat dann auch mitgemacht. Das war 2024 bis dieses Jahr, also letztes Jahr, 25 April, waren die Abschlussprüfungen dann.
Aber hattest du da auch schon die Idee oder überhaupt die Idee, damit vielleicht beruflich was anfangen zu können?
Ja, also ich hatte.
Also war schon der Gedanke da so, wie kann ich mich vielleicht lösen von dem, was ich da jetzt mache?
Mit dem Hintergrundgedanken dann irgendwann auch Touren anzubieten. Also das, ich wollte schon immer Touren machen und habe dann eben gemerkt, das ist ja mit den Gruppen, das ist ja gar nicht so einfach, wenn die sich dann gegenseitig auch vielleicht so einfach mal aufspalten, wenn du irgendwo in der Wildnis bist. Das ist alles schon miterlebt, ne? Und plötzlich 2 Gruppen und die essen nur zusammen und danach ist wieder separiert, ja, ganz toll. Da brauche ich irgendwie eine professionelle Ausbildung dafür. Deshalb habe ich es gemacht, weil schon mit dem Ziel, also Annika macht zum Beispiel dieses Jahr eine Probetour Yoga wandern. Also die gehen nach Norwegen und machen so ein bisschen Retreat, aber auch draußen sein und so ein bisschen Selbstreflexion, auch so ein bisschen Vision Finding, wo du einfach mal 3 Stunden lang, ne, so wie der Schwellengang auf unserem Neujahrscamp, wo die Leute mal ein paar Stunden mit sich allein sein sollen, einfach mal 24 Stunden vielleicht mit sich allein sein in der Natur. Unter einem Tarp liegen, so eine Sachen oder irgendwo ein bisschen isolierter auf einem Grundstück. Das ist auch daraus resultiert, aus dieser Weiterbildung und sowas kann ich mir halt später auch sehr gut vorstellen, dass ich mal Touren mache. Also ich habe jetzt sehr spontan eine Tour im Mai aufgestellt, allerdings mit Freunden und mal sehen, ob daraus auch was wächst. Also ist leider so ein bisschen in den Hintergrund durch Leppi und das Buch jetzt geraten. Habe ich erstmal beiseite geschoben, hatte ich nicht so viel Zeit, mich darauf zu konzentrieren, aber das Ding liegt noch in der Schublade und wird definitiv noch vorgeholt. Ja.
Leppi hast du jetzt auch schon 1-2 Mal fallen lassen, haben wir hier auch schon mal erwähnt und ich habe es im Newsletter, der den Podcast begleitet, auch schon, ich glaube 2-mal habe ich darauf hingewiesen, weil es einfach ein total cooles Produkt ist und ja auch ja so ein Projekt wieder.
Ja.
Leppi ist ein Pinkeltuch. Ein antibakterielles, was du benutzen kannst, gerade wenn du eben draußen unterwegs bist, auf langen Wanderungen oder was auch immer du draußen machst, anstatt jetzt ein Toilettenpapier oder ein Taschentuch zu benutzen, was dann irgendwo rumliegt
genau.
In der Wildnis.
Also Leppi soll entweder das Klopapier ersetzen oder aber die Leute, die eben weiter Klopapier verwenden wollen, was sie gerne machen dürfen, dafür zu sensibilisieren, das dann wenigstens mitzunehmen in einem Zipbeutel, in einem Hundekotbeutel oder so, das einfach nicht liegen zu lassen. Das soll aufmerksam darauf machen, dass überall Zellulose rumliegt, die einfach 2 Jahre braucht, um zu verrotten. Und es stört einfach alle, die daran vorbeigehen. Und das kann beim Wandern sein, das kann aber auch beim Gassigehen sein, das kann beim Reiten sein, weil überall, wo wir langgehen, auch in Parks, liegt eben Klopapier rum. Darauf wollen wir aufmerksam machen. Wir haben es in den USA gesehen, wie es da wirklich eine komplette Fernwanderkultur revolutioniert hat, das Pinkeltuch. Da gibt es einfach keinen Rucksack mehr ohne Pinkeltuch und es gibt einfach auch kein Klopapier mehr auf dem Trail.
Da ist so ein Clip dran, ne, um das zu erklären. Und da kannst du dann von außen an den Rucksack dran klippen, dass du nicht reinsteckst. Ne? Ja, da hören wir ihn. Stinkt nicht, weil es antibakteriell ist und kannst es einfach auswaschen.
Dann genau.
Irgendwann, wenn du die Möglichkeit hast.
Du hast eine Außenseite, die wasserundurchlässig ist. Das heißt, die Hände werden nicht beschmutzt. Und du kannst es so aufmachen, dass du auch nicht zu tief reingreifen musst in die Innenseite, da wo du dich dann nach dem Pinkeln mit abwischst, sauber machst. Und es ist halt nicht zum Reinpinkeln. Viele fragen uns immer, da pinkel ich dann rein und dann nimmt das alles auf. Nein, das geht nicht. Das ist einfach, um nach dem Pinkeln sich abzuwischen. Und entwickelt wirklich keinen Geruch. Also wir haben Fotos vom Trail, von ganz vielen Wanderungen, wo man dann im Nachhinein sieht, wie Annikas Läppi einfach so neben dem Essen liegt, weil sie die Tasche abgelegt hat. Wir haben es gar nicht gemerkt, weil es ist einfach so ein alltäglicher Gegenstand, der auch sehr unauffällig ist. In verschiedenen Farben hängst du irgendwo fest. Also Annika hat es tatsächlich immer so quer vor der Brust hängen an ihrem, sie hat Fanny Pack, so ein Brustbeutel, Hüftbeutel, und den hat sie immer quer hängen. Und da hängt er dann dran und das riechst du einfach nicht. Das ist ja das Coole daran.
Ja, wenn du nicht weißt, was es ist, dann kommst du auch nicht auf die Idee.
Du kommst auch nicht auf die Idee, dass man sich da nach dem Pinkeln damit
rum abgewischt hast.
Ja. Das ist auch Wahnsinn, wie viele Leute mit mir übers Pinkeln reden mittlerweile. Also schon weird, aber da ist dann sofort Vertrauen da und sofort ganz bei ganz, also super viele sehen skeptisch und lächeln darüber. Und aber die es benutzen und kaufen, die fangen dann an, regelrecht missioniert zu sein. Dann gibt es plötzlich welche, die kaufen 3 Stück. Ja, für meine Freundin muss ich noch verschenken. Total, es entsteht da so ein kleiner Kult darum, weil es ist ja auch der Läppi und er soll ja irgendwie auch so ein kleiner, netter Begleiter sein. So sehen wir ihn ja und es macht total Spaß. Es ist
ein Startup, ne? Ein echtes Startup, was ihr ins Leben gerufen habt.
Ja, genau.
Auch mit dem Hintergedanken, da vielleicht mal irgendwie so ein Standbein zu haben.
Ja, richtig. Also es ist so ein netter Nebenverdienst. Wir holen da jetzt kein Geld raus, weil wir das wieder reinpacken wollen, aber es trägt sich selbst.
Was heißt denn das? Also muss jetzt keinen Einblick in die Geschäftszahlen detailliert geben, aber dass wir so eine Vorstellung kriegen, weil auch das ist ja wieder was, wo sich viele bestimmt fragen, so, ich hatte irgendeine Idee oder ich würde gerne mal irgendwie so ein kleines Startup machen, was ausprobieren.
Ja.
Was bedeutet das denn jetzt? Also wie lange macht ihr das? Ein Jahr jetzt ein gutes, oder?
Nee. Also oder ich habe 22 angefangen, mich mit dem Stoff zu beschäftigen. Ich glaube, ich habe dann auch, ich habe 22 auch ein kleines Unternehmen angemeldet.
Stimmt, wir haben vor 2 Jahren schon drüber gesprochen. Mhm. Ja.
Und dann war 23 im Januar der Läppi sozusagen fertig und dann sind wir erstmal auf den PCT gegangen und dann kam Ende 23 die Webseite. Mhm. So, das heißt, das ist tatsächlich, es ist schon, die Idee ist 4 Jahre alt jetzt schon, das ist ja echt Wahnsinn. Also es hat ein bisschen gedauert, aber es lief auch durch das Buch so ein bisschen auch nebenher. Hat aber viel Zeit gefressen, weil wir haben dann jetzt angefangen, eigene Designs zu entwickeln.
Aber angefangen habt ihr ja erstmal das Ding auch dann mehr oder weniger in Eigenregie zu nähen.
Ja, genau. Ja. Also wir haben ja erstmal auch überlegt, wie wollen wir es denn machen? Und dann haben wir gesagt, wir wollen es auf jeden Fall besser machen als das amerikanische Pendant. Haben sie überlegt, wir brauchen keinen Leuchtstreifen, der ist überflüssig, den benutzt keiner. Die haben so eine Leuchtnaht da hinten drauf. Nee, und dann haben wir gesagt, ein Handgriff ist einfach super cool, dass man den da hat. Und irgendwie haben wir ja eine Tropfenform, die wollten wir haben, weil wir einfach sagen, es soll irgendwie suggerieren, dass es für Pipi ist. Mhm. Und irgendwie fanden wir auch so viereckig dann zu langweilig. Und dann haben wir gesagt, nee, machen wir eine Tropfenform, dann ist er so ein bisschen einzigartig, ne, ist gleich zu erkennen. Und haben dann ganz lange keinen Namen gehabt. Sondern fängst du erstmal an, ich habe dann 10-mal mit dem Stoff, den habe ich mir dann damals aus den USA geholt. Also total der Aufwand, die Knöpfe zu finden, mega der Aufwand, das alles zusammenzustellen und dann das Ding selber auf dem Couchtisch da genäht und dann damit nach Korsika, dann in GA20 gewandert und dann mal das erste Mal richtig auf Herz und Nieren getestet. Haben wir noch so Probe-Produkt-Shots und der sah halt total scheiße. Der war eigentlich viereckig. Also die Tropfenform, die habe ich gar nicht richtig hingekriegt. Das, was ich auf Pappe gemalt hatte, haben wir gar nicht hinbekommen. Also habe ich nicht hingenäht bekommen. So. Aber egal, er hat funktioniert und dann haben wir gesagt, das kriegst du zeitig auch nicht hin. Brauchen wir eine Schneiderin und dann läuft das letzten Endes dann über einen Kumpel, der hat die angestellt und dann macht die dann auf Zuruf die der Stoff lagert
bei ihr. Sitzt in Deutschland?
Oder? Ja, ja, ja.
In Deutschland produziert.
Lüneburger Heide, ja. Ja. Besagter Jakobsweg René. Der hat dann irgendwann den Laden des Vaters übernommen, ja. Ja, da muss man halt irgendwen finden, der das macht. Und wir sind aber auch auf der Suche in Kiel, wir suchen generell Schneider und Schneiderinnen, die Lust haben und die gewerblich angemeldet sind, die dann für uns Läppis nähen. Und naja, da musst du aber auch ein Logo entwerfen. Weil irgendwann habe ich dann so gemerkt, da müsste man ja Werbung bei Instagram machen. Und dann habe ich so überlegt, wir haben das Logo, wir haben den Namen.
Aber den Namen hatten wir jetzt gerade noch nicht. Du hast gesagt, ihr hattet den lange nicht.
Nee, richtig. Wir haben dann sehr lange überlegt, wie wir es nennen wollen. Genau, und haben erst so Dröppel, weil Dänisch für Tropfen. Mhm. Wir hatten so gesagt, okay, irgendwie muss schon ein Umlaut rein, damit das international geil ist, weil irgendwie finden ja alle den German-Umlaut so spannend. Und, ja,
ehrlich.
Ne, also die Amerikaner, also generell englischsprachige Personen, so, die finden ja den Umlaut immer so spannend und wollten auch so ein bisschen so den norddeutschen Bezug haben. Und ja, dann haben wir ganz so Dröpp überlegt für Tropfen, aber irgendwie, war nicht. So, und dann hatten wir zuerst Lippi überlegt, aber mit einem aber der Name, der war schon vergeben und dann haben wir einfach Läppi für Lappen draus gemacht. Und das kam auf Korsika. Dann haben wir am letzten Tag, scheiße, wir haben immer noch keinen Namen, wir müssen jetzt mal einen Namen überlegen. Und dann kam raus Läppi. Läppi ist doch eigentlich gut. Ist ein Lappen, ist Pipi, so. Und witzigerweise haben wir auf der Kieler Woche, wir hatten dann von der Kieler Woche aus, die haben uns angeboten, lass doch mal einen Kieler Woche Läppi machen, weil die auch total auf Startups stehen und auf Nachhaltigkeit. Da waren wir dann auf so einem nachhaltigen Gelände. Und da kam ein Markenrechtsanwalt vorbei. Und der sagte, geil, Läppi.
Gott sei Dank, der hätte auch was anderes sagen können.
Nee, genau. Das ist sofort klar. Du kannst keinen Ärger haben, weil hier mit dann hat er erzählt, so Beispiele erzählt, wie man mit einem Namen ganz schnell Ärger haben kann. Überhaupt nicht, nee, finde ich genial. Brauche ich nicht, ich kaufe trotzdem ein.
Und jetzt liegt ja ein Geschäftsjahr hinter euch.
Ja.
Um und bei. Du hast gesagt, ihr habt ja jetzt nichts mit verdient, weil ihr immer wieder reinsteckt. So. Aber bleibt da ein bisschen was übrig? Wie viel habt ihr verkauft jetzt?
Ja, letztes Jahr? Um die 500 sind es gewesen. Und es wird halt immer internationaler. Es kommt immer mehr aus Holland dazu. Einen Tag vor Silvester kam tatsächlich die erste Kundin aus Finnland dazu. Schweden hatten wir schon, Dänemark, Frankreich, Portugal und ja, wirklich sehr viel Holland mittlerweile. Und das macht total Spaß, sich das anzugucken und dann eben auch dadurch in diese Fernwanderbubble, in die Outdoor-Bubble reinzurutschen, wo man wo ganz viel entsteht gerade. Man connectet sich mit so ganz kleinen Startups, also eine, die macht sehr, sehr coole Hoodies im Schwarzwald, glaube ich. 10 Grams heißt das Unternehmen. Leichtmut, Entschuldigung, wenn ich es falsch gesagt habe, Leichtmut macht, ich will unbedingt eine haben, eine Kamerataschen für einen Rucksack, für meine Kamera zum Beispiel. Mit solchen Leuten kommt man in Kontakt, tauscht sich aus, guckt, was die machen, trifft sich auf den Fernwandertagen in Wiesbaden, die finden dieses Jahr wieder statt, kommt immer mehr rein in diese Bubble. Das ist dann auch so dieser Prozess raus. Ich hatte früher nur Baubranche in meiner Freizeit, bei der Arbeit, es war alles irgendwie baubezogen und irgendwann ist das langweilig und alle nerven sich und alle sind nur genervt und der Job ist so scheiße und dann gibt's das Gegenpendant und die finden sich selbst total geil und machen alles richtig, aber eigentlich können die gar nichts und dann denkst du, da will ich auch nichts mit zu tun haben und da hast du einfach Leute mit einer Passion, du kommst mit anderen Leuten, die ganz andere Berufe machen, guckst ganz viel über den Tellerrand.
Ja, ist ein hervorragendes Beispiel auch, finde ich, für dieses Law of Attraction, also verhalte dich so, als hättest du dein Ziel schon erreicht.
Ja.
Dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du es erreichst, wenn du dich so verhältst. Nicht einfach was wünschen und sagen, ich möchte es jetzt so, dann passiert es auf einmal. Das denken ja auch viele, nee, glaube ich nicht. Aber wenn du dich wirklich so verhältst, ne, und das tust du ja in dem Fall, ne, als wärst du jemand, der in dieser Szene eben da eine Nummer ist und ein Protagonist. So, Du nimmst teil und bist dabei und lernst die Leute kennen. Und dadurch verändert sich ja wieder die Realität und lernst wieder Leute kennen.
Absolut.
Und du veränderst dich wieder.
Ja,
und
absolut.
Dadurch steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann dann tatsächlich da.
Genau so ist es. Also ich wollte nichts anderes als ein Fernwanderer sein. So, so dann hat man einfach damit angefangen und das war so mein Nebentraum. Ne? Klar, man will ja irgendwie auch irgendwann mal so eine kleine schöne Hütte in Norwegen haben oder sonst was. Das kommt auch noch. So, und das ist ja genau das, was daraus resultiert, was aus dem Fernwandern resultiert ist, was aus dem Buch resultiert ist, was aus Läppi resultiert ist. Erstmal war die Idee da und man hat angefangen daran zu glauben und irgendwann den ersten Schritt gemacht und plötzlich ist das Realität. Und man sitzt hier und hat plötzlich den Jakobsweg-Läppi, von dem man immer geträumt hat und eigene Designs, von dem man immer geträumt hat und hat plötzlich ein Buch in der Hand, hat halt was eigentlich es war ein versteckter Traum, also es war so eine versteckte Idee. Ich hatte am Studium, hat ein Kommiliton ein Buch veröffentlicht über Abwassersysteme in Indien. Und ich dachte, wieso schreibt der ein Buch? Warum schreibe ich denn keins? So, das hat mich echt gewurmt. So. Und dann fiel mir irgendwie, habe ich dann irgendwann auf dem PCT, mitten in der Sierra Nevada, habe ich dann ausgesprochen so zu Annika und Karate Kid. Ich glaube, ich schreibe darüber ein Buch. Und Karate Kid sofort, ja, wie willst du es nennen? Ich so, dann ging das schon so los. Und dann hat das ein bisschen gedauert und habe ich dir 1,5 Monate später die Sprachnachricht geschickt, woraufhin du dann den Kontakt zu Annika von Malik hergestellt hast. Und hast mir nochmal durch die Blume erzählt, dass mein Exposé scheiße ist, dass ich nochmal überarbeiten soll. Und dann habe ich das nochmal überarbeitet und dann hat das alles so seinen Wandel gehabt. Und ne, also alleine dieser Hinweis, ja, überleg mal 2 Wochen und dann habe ich nochmal 2 Wochen überlegt, durchgelesen, gedacht, das ist echt schlecht, ja, ne, es muss nochmal immer den ersten Schritt machen und dann, ne, wird daraus Realität. Es ist wirklich mit allen Sachen im Leben.
Und keine zu große Angst davor zu haben, dass man es jetzt verkackt.
Ja.
Weil, das ist ja, also auch dieses Exposé, sage ich jetzt mal Beispiel, es gibt viele, die schreiben das gar nicht, weil sie Schiss davor haben, dass wenn es jemand liest, dass es ein negatives Feedback gibt.
Richtig, richtig. Hätte mir wahrscheinlich vor 10 Jahren auch passieren können. Sehr wahrscheinlich, ja. Würde ich nicht abstreiten. Aber irgendwann lernst du eben auf dem Weg zu deinen Zielen, dass es schon möglich ist. Also ich bin schon überzeugt, also man kann sehr viel vorbereiten, aber es gehört natürlich auch immer ein bisschen Glück dazu. Klar. Und ich glaube, man kann das Glück auch zwingen. Ich glaube, nach dem PCT war unser Glück erstmal aufgebraucht für das Jahr, weil danach ist unsere Terrasse an der Ostsee weggeschwommen bei der Sturmflut. Meine Smartwatch ist in Mexiko im Pazifischen Ozean geblieben und wir hatten Lebensmittelmotten im Haus. Das füllt sich auch wieder auf. Und dann ist es auch wieder zurückgekommen und ein bisschen kann man das schon so anziehen. Ich glaube, das ist so eine Mindset-Sache. Ich sitze ja auch recht entspannt hier, obwohl die Baustelle in Kiel gerade noch ganz schön katastrophal aussieht. Aber es wird schon werden, weil ich weiß, dass wir da auch gute Leute haben und ich habe heute mit vielen darüber geredet, was sie nächste Woche vorhaben. Und dann verlasse ich mich da auch drauf. Das muss man auch erstmal lernen und dann wird das auch schon klappen. Wir kriegen das hin.
Wenn du diese verschiedenen Standbeine so mittlerweile da auf dem Boden hast, neben dem festen Job, hast du eine konkrete Vorstellung davon oder so eine Vision, wie das aussehen könnte, wenn der feste Job mal nicht mehr da ist?
Ja, dann wäre es natürlich im besten Falle so, dass man Leppi überall vertreibt, zum Beispiel.
Nicht nur eure Website, also hauptsächlich habt ihr ja einen Webshop gerade.
Genau, wir haben einen Webshop, ja. Und also mich würde das natürlich freuen, wenn wir Leppi in anderen Läden platzieren könnten. Ich bin da im Moment viel zu faul. Ich habe keine Zeit, also faul nicht. Ich würde es gerne machen, da mal irgendwie Shops anzurufen, Shops anzuschreiben. Ich habe eine Riesenliste mit kleinen Outdoor-Läden, die ich mal anfragen möchte. Aber es ist gar nicht so einfach, da reinzukommen. Also wenn, dann kommen sie auf uns zu. Sind nicht viele, aber es ist gar nicht so einfach, aber ich bin guter Dinge. Ich meine, wir sind jetzt erst 2 Jahre so richtig dabei. Das erste große ganze Jahr, das war ja schon mehr, als wir uns erwartet hätten. Da haben wir ja 300 Levies verkauft. Und das ist ja lieber langsam und schön stetig wachsend als zu schnell. Aber im besten Fall verselbstständigt sich Leppi und ehrlich gesagt, das Buchschreiben hat mir wirklich Spaß gemacht. Ne? Ich könnte mir auch vorstellen, dann so, wenn ich jetzt den Arizona Trail gehe, nochmal Klopf-Klopf zu machen, weil es ja auch ein sehr schöner Weg ist. Auch mal einen Winter irgendwo in Nordschweden zu verbringen. Man kennt ja dadurch, dass man international unterwegs ist auf so einem Fernwanderweg, hat man dann ja plötzlich überall Leute, die sagen, ja, kommst mal vorbei, kriegst hier ein Zimmer. Ne, wie jetzt dann in Australien, da war ich vor 12 Jahren mittlerweile, 14 Jahren mittlerweile. Und es ist sofort klar, dass ich da unterkomme. Nächsten Winter, wer weiß, mal gucken, schauen wir mal so. Keine Ahnung.
Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns Anfang nächsten Jahres wieder zusammensetzen, in welcher Form auch immer, was denn der Anlass ist. Aber dann nochmal zu hören, ey, was hat denn das Jahr 2026 gebracht?
Ja,
ich wünsche auf jeden Fall, dass viel Gutes dabei ist.
Ja, vielen Dank. Ja.
Und danke dir für den Einblick. Ich finde es mega spannend, was du da machst. Und jeder, der da auch eine Frage zu hat, eine Idee dazu hat oder so, ne? Oder vielleicht sogar einen kleinen Outdoor-Laden hat und sagt jetzt hier, ey, finde ich interessant, Leppi.
Oh, gerne.
Einfach bei dir melden. Ne?
Ja, absolut. Wir haben, wir waren in den Kieler Nachrichten, die schreiben ganz gerne mal über Leppi, freut mich auch. Dann rief mich eine Frau aus Lübeck an und sagte, ja, ich mache so Workshops über nachhaltiges Entschuldigung, wenn ich es jetzt falsch rezitiere, ich glaube nachhaltiges Wandern, aber ich glaube, es war einfach nachhaltiges Aufhalten in der Natur. und mir fehlt noch ein Klopapierersatz und das interessiert mich total. Und dann hat sie eingekauft und hat mir dann da irgendwie jetzt im November geschrieben, du, ich habe hier wieder einen Vortrag, ich brauche jetzt mal einen, weil ich habe meinen benutzt, ich brauche mal einen zum Vorzeigen, würdet ihr mir einen umsonst geben? Dann habe ich gesagt, ja komm. So einen rübergeschickt und eine Woche später hat dann eine gleich 4 Stück bestellt, weil die diesen Vortrag gesehen hat und sagt, pack mal bitte 20 Flyer ein, ich halte auch Vorträge und will das weiterverbreiten. Und dementsprechend, auch wenn man einfach Workshops
hält. Ihr solltet über so ein Schneeballprinzip nachdenken. Direktmarketing.
Ja, Direktmarketing.
Nee, aber da gibt es so Läppi-Partys.
Auch nicht schlecht. Generell, wenn man irgendwie Vorträge hält oder so, gerne auf uns zukommen und dann schicken wir auch gerne ein Probeexemplar raus. Solange jetzt nicht alle, die einfach nur wandern gehen und ein Läppi haben wollen und sagen, ja, ich mache Vorträge.
So läuft es nicht.
Nee, so dann nicht. Aber da gerne mal auf uns zukommen und da kriegen wir sicherlich irgendwas hin. Machen wir gerne.
Björn, mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
Du auch.
Guten Start ins neue Jahr.
Euch auch. Ihr habt ja auch viel erlebt.
Oh ja, ja, ich habe ja gerade letzte Folge drüber gesprochen, dass ich für dieses Jahr gar nichts so richtig Konkretes noch nicht habe.
Ja.
Das ist für mich sich ein bisschen komisch anfühlt.
Ja, so ging es mir im November.
Aber dass das auch völlig in Ordnung ist und dass es eigentlich gilt, das auszuhalten mal und zu schauen, weil ich weiß genau, ich spüre das, dass da was kommt, so, aber ich kann es gerade noch nicht formulieren.
Ja, ich, wie gesagt, mir ging es so im November, ich hatte gar nichts vor für das Jahr und jetzt langsam ist es echt schön knackig voll mit tollen Sachen. Ja.
Auch dir wünsche ich nur das Beste fürs neue Jahr und danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn du magst, dann hör nächste Woche wieder rein. Da gibt es dann die nächste Folge von Frei Raus. Ich habe es eingangs schon gesagt, der Newsletter, der diesen Podcast begleitet, der beinhaltet immer noch Infos und Links zu den Themen aus dem Podcast. Und auch jetzt am Sonntag, das ist immer der Tag, an dem ich den Newsletter versende, bekommst du dann nochmal Infos zu dem Buch von Björn. Natürlich nochmal einen Link auch zu dem Läppi-Webshop und die Links zu den Podcast-Folgen mit Björn und auch mit Annika, die es schon gibt, unter anderem über den Pacific Crest Trail. Anmelden kannst du dich für den Newsletter, wenn du es noch nicht getan hast, unter christoförster.com/freiraus. Bis wir uns wiederhören, wünsche ich dir eine gute Zeit.